Die Redaktion Magabotato präsentiert 100 Redakteure. Heute Gregor. Einen wunderschönen guten Abend zum Magabotato-Porträt hier im Kaminzimmer in der Magabotato-Redaktion. In den bequemen Ohrensesseln vor dem brennenden Kamin habe ich mich eingefunden und dieses Mal neben meiner selbst ist Gregor dabei.
Guten Abend.
Hallo Gregor.
Hallo Tom.
Ist das nicht toll, dass du den Anfang machst in unserer Vorstellungsrunde? Wer ist eigentlich Magabotato?
Ja, wenn ich denn schon mal aus dem Keller gelassen werde von den News, dann ist das doch der beste Anlass dafür.
Ja, vor allem, aber gewöhn dich nicht zu sehr an die bequemen Ohrensessel hier im Redaktionssalon. Na, du musst nachher wieder in den Keller.
Ja, die Fußfessel wurde mir ja auch nicht abgenommen.
Das ist zum Glück eine sehr lange Kette.
Richtig.
Ist auch praktisch, weil sonst könntest du gar nicht die Angestellten-Toilette benutzen.
Genau. Moment, wir haben eine Angestellten-Toilette.
Dieser Eimer da.
Ah!
Nee, schön. Spaß ja. Beiseite, du bist der Erste, du machst den Anfang. Wir haben uns vorgenommen, in so einer kleinen Podcast-Reihe ja, uns mal vorzustellen, abseits, vielleicht auch ein bisschen abseits vom Hobby, aber abseits von den Stammtischen, wo ja der ein oder andere ja öfters mal zu Wort kommt, ein paar Leute immer weniger, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Und deswegen steige ich jetzt einfach mal direkt mit meiner ersten Frage ein. Wie lange bist du jetzt bei Magabotato und wie bist du eigentlich dazugekommen?
Angefangen habe ich, glaube ich, im April oder Mai 2015. Und wie ich dazugekommen bin, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin irgendwie im Rahmen des Wiedereinstiegs ins Hobby Tabletop über die Magabotato-Seite gestolpert, hatte auch irgendwie das Videoformat irgendwie noch im Hinterkopf. Das hatte ich selbst in meiner inaktiven Zeit irgendwie mitbekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob damals schon ein Aufruf gestartet worden war, so, ja, wir suchen neue Leute. Das müsstest du, glaube ich, besser wissen als ich.
Tatsächlich war es so, dass wir damals News-Redakteure gesucht haben, weil zu der Zeit, so April 2014, 2015, also als wir quasi den Wiederaufbau gerade so richtig angegangen sind nach dem Ende des Fernsehformats, der Videoshow, da war so ein bisschen ja die Lage in den News recht desolat. Das haben Dennis und Dennis damals weitestgehend zu zweit alleine gestemmt, wenn ich mich richtig erinnere. Oder beziehungsweise da haben auch noch andere Leute ausgeholfen, wie Chris und Tarek mit den GW-News. Ich habe hier und da auch News gemacht, aber ich gebe zu, ich habe nicht viel und nicht oft News gemacht. Und da kam dann dieser Aufruf. Und du warst zu der Zeit gerade wieder ins Hobby eingestiegen und ich erinnere mich noch dran, dass du zu der Zeit wirklich so gut wie jede News und jeden Blogpost kommentiert hast.
Oh ja, und das ohne den Hintergedanken, ich könnte ja was gewinnen.
Das kam echt ohne den Hintergedanken?
Das kam ohne den Hintergedanken, weil ich irgendwie am Anfang gar nicht realisiert hatte, was die Bedingungen sind, um diesen Gutschein zu gewinnen. Ich hatte das am Anfang gar nicht mitgekriegt, ich hatte das irgendwie völlig ausgeblendet.
Ach, was für ein uneigennütziger Mensch du doch bist.
Ich bin einfach nur ein Laberkopf.
Und dann kam dieser Aufruf und auf den hattest du dich dann auch beworben als
Richtig? Damals
einer der wenigen. Also damals hatten wir echt wenig Leute, die News machen wollten. Oder von denen, oder auch Blog-Autoren hatten wir, glaube ich, auch gleich mitgesucht.
Und, ja, ich glaube, mich daran zu erinnern, ja.
Und dann habe ich dann so gedacht, so, ja, okay, jetzt mal einer der wenigen User, zu der Zeit wenigen User, der regelmäßig und viel Kommentare schreibt. Und jetzt will der gleich ins Team. Na, mal gucken. Und dann haben wir ja irgendwie uns mal verabredet, haben eine Stunde geskypt.
Ja.
Und zack, warst du im Team.
So schnell kann's gehen.
Ja, damals ging das wirklich so schnell. Ich glaube, noch schneller bin nur ich ins Team gekommen.
Das ist möglich, du bist ja auch schon länger dabei als ich.
Ja, aber auch nicht so viel, also so November 2014, also gerade mal ein halbes Jahr länger.
Hm.
Aber wie ich ins Team gekommen bin, das erzählen wir dann in meiner Porträtfolge.
Richtig. Führst du dann ein Selbstgespräch?
Das war die erste Überlegung. Oder ich dachte mir, ich suche jemanden aus der Redaktion, der Lust hat, die Rolle des Moderators zu übernehmen und mir die Fragen zu stellen.
Findet sich bestimmt jemand.
Bestimmt, ja. Zur Not Selbstgespräch mit verstellter Stimme. Nehme ich halt erst eine Tonspur auf mit den Fragen und dann eine, wo ich mit so einem Stimmenverzerrer oder einem Heliumballon antworte.
Heliumballon fände ich super.
Ja, ich auch.
Aber so. Kommen wir am besten, wir sollten zu, sozusagen im Thema weiterkommen, nicht über deinen kommenden Porträt-Vortrag.
Mit anderen Worten, du willst, dass das Ganze sich hier um dich dreht.
Richtig. Egomane. Meine Güte, das hat aber lange gedauert, bis du das bemerkt hast.
Gregor, dann beantworte mir doch mal, du hast eben schon Wiedereinstieg gesagt. Das heißt, bevor du 2015 wieder mit dem Tabletop-Hobby angefangen hast, warst du früher schon einmal Tabletopper.
Richtig, und zwar bis 1997. Da kam der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich ernsthaft für Frauen zu interessieren. Vorher war ich eher so wirklich so der Nerd ohne Freundin.
Achso, und da hast du dann deine 40k-Armee verkauft und Adeptus Sororitas angefangen.
Man könnte es unterstellen, aber nein. Ich habe im Endeffekt mein Tabletop-Kram damals verkauft. A, wurde es mir irgendwie zu teuer und ich hatte viel zu viel Geld da reingesteckt. B, stellte ich fest, man kann für ganz andere Sachen Geld ausgeben und hat da irgendwie gefühlt viel mehr Spaß.
Frauen.
Richtig. Mhm. Und ich habe zeitgleich neben dem Thema Frauen auch das Thema Live-Rollenspiel für mich entdeckt, was halt auch ein eher kostenintensives Hobby ist. Das verband sich damals mit dem Thema Frauen. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, der ganze Tabletop-Kram kommt weg, das ist so viel totes Kapital. Und damals hat man zumindest, rede ich mir das heutzutage ein, noch ansatzweise vernünftig Geld für gebrauchtes Tabletop-Zeug bekommen.
Das kriegst du heute auch noch. Es hängt nur immer stark davon ab, welches System du verkaufst.
Ja, gut, das logischerweise.
Ja, jetzt mal so angenommen, ich möchte etwas von der Firma Spartan Games in Deutschland verkaufen, dann werde ich es höchstwahrscheinlich nicht los. Aber so 40k und diverse GW-Produkte.
Ja, gut, dafür gibt es einen Markt natürlich. Und das waren bei mir damals zwei komplette imperiale Panzerkompanien plus 500 Mann imperiale Infanterie. Ich habe das in der ersten Phase des Hobbys ganz massiv übertrieben mit dem Großarmeen aufstellen.
Wieso denn eigentlich zwei imperiale Panzerkompanien? Ich kenne das so, dass man davon eine spielt.
Wenn man überhaupt so sozusagen eine komplette stellen könnte, ja. Das war bei mir eine reguläre Panzerkompanie und eine, die nur mit den ganzen Artilleriepanzern bestückt war.
Okay, und die hast du auch beide aktiv gespielt zu der Zeit, oder?
Ja, also mit den damaligen Regeln konnte man durchaus bei den großen Spielen auch massenweise Artilleriepanzer einsetzen. Damals war die Infanterie zwar immer noch nur das Kanonenfutter mit den Taschenlampen, aber dafür durften die Imperialen, bevor es überhaupt losging, mit sämtlichen Artilleriegeschützen, die in der Armeeliste standen, einmal vorbereitendes Feuer eröffnen. Das bedeutet, wenn man Glück hatte und der Gegner einfach die Arschkarte hatte, hat man ihm noch bevor er auch nur einen Zug machen konnte, ein bisschen was von seinen Truppen durch Artilleriebeschuss eingestampft. Welche fanden die meisten Gegner nicht so witzig.
Welche 40.000 Editionen waren das? Die zweite noch?
Genau, die allererste, die auf Deutsch rauskam. Das erste, was nach Rogue Trader kam.
Ach gut, da habe ich jetzt wieder diese deutliche Bildungslücke, weil ich ja so spät ins Hobby gekommen bin. Das heißt, Rogue Trader war die erste Edition?
Rogue Trader ist im Endeffekt das, was heute als erste Edition für Warhammer 40k gilt. Ist auch nie auf Deutsch erschienen. Gab es also wirklich nur auf Englisch. Hatte ein paar Auswüchse, die sie in der zweiten Edition auch direkt rausgekegelt haben. Und wie gesagt, also die zweite Edition, das, was man bei uns als heute als Warhammer 40k kennt, ist das, was auf dem deutschen Markt als erstes kam.
Ah, okay. Das heißt also quasi die Zeit, wo die grobe Planung noch war, dass Warhammer und Warhammer 40.000 im selben Universum spielen.
Richtig, genau.
Das wurde ja irgendwann dann, ich weiß gar nicht, wurde das offiziell geretconnt, dass es nicht dasselbe Universum ist, oder?
Ich glaube, sie haben es einfach so ein Stück, ja, ein offizielles Retcon gab es nie. Also zumindest soweit ich weiß, da sollten mich jetzt die Leute, die heute noch im Hobby GW drinstecken, irgendwie gerne korrigieren. Aber ich glaube, es wurde nie offiziell bestätigt, dass es jetzt raus ist.
So, jetzt reden wir von 1997. 1997 warst du schätzungsweise jünger als jetzt?
Das würde ein Stück weit Sinn ergeben, ja.
Also vor 19 Jahren.
Richtig.
Und vor 19 Jahren, was hat dich damals am Tabletop-Hobby fasziniert? Oder anders gefragt, fasziniert dich heute noch dasselbe wie damals?
Nein, Damals hat mich das Spielen, also ich habe damals halt nur GW-Systeme gespielt, weil es gab gefühlt auf dem deutschen Markt nichts anderes. Die Realität sah natürlich anders aus. Und ja, es war halt ein Nischenhobby. Es war so eins, so, ich bin was Besonderes. Also jetzt nicht zwingend im negativen, nicht zwingend im positiven Sinne, sondern das war ein Hobby, das hatte nicht jeder. Man hob sich dadurch so ein bisschen von der Masse ab. Ich bin jemand, der irgendwie mit Strategiespielen eigentlich schon immer was anfangen konnte. Das hat dann den zusätzlichen Reiz ausgemacht. Malen war damals gar nicht so mein Ding. Über die Figuren, wie sie damals bemalt waren, darf ich heutzutage lieber nicht nachdenken. Da gibt es zum Glück auch keine Bilder von.
Ja, 1997 hättest du die Bilder ja auch noch mit einer richtigen Fotokamera machen müssen und entwickeln lassen.
Ja,
Und
das ist richtig.
das war ja vor dem Zeitalter der Digitalfotografie und vor dem Zeitalter der Fotohandys.
Das trifft zu, genau. Und heutzutage ist es eine Kombination aus allem Möglichen. Ich bin zwar auch heute niemand, der irgendwie gerne Gelände bastelt, aber ich bemale mit großer Begeisterung. Das dürfte man wahrscheinlich daran sehen, wie viele Figuren ich so im Laufe der Zeit wegballer. Ich spiele mittlerweile sehr gerne, gerade Spiele, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Also wo man sagt, okay, ich muss mich halt wirklich ein Stück besser vorbereiten und klar kann man auch heute noch Listenmaximierung betreiben. Aber daran habe ich keinen Spaß. Also früher habe ich gesagt, okay, ich maximiere halt auch die Liste so weit, wie es mir möglich ist. Heutzutage sage ich, naja, nee, man kann halt auch irgendwie mit einer Themenliste sehr, sehr viel Spaß haben. Das ist schon okay so.
Wie ist denn das? Welche Systeme spielst du denn momentan wirklich aktiv?
Wirklich aktiv spielen tue ich momentan Infinity. Das ist so das System, wo ich am ehesten noch dazu komme zu spielen. Und Guild Ball. Das sind so die beiden Systeme, wo ich irgendwie zumindest eine realistische Chance habe, ab und zu ein Spiel zu kriegen.
Okay, also wie oft kommst du so dazu? Was schätzt du?
Wenn es gut läuft, einmal im Monat.
Ja, okay.
Wenn es realistisch läuft, alle 2 Monate.
Ja, es ist irgendwie doch so neben dem ganzen Malen, Basteln und manchmal auch nur Figuren einkaufen, noch die Zeit zum Spielen zu finden, ist tatsächlich anstrengend. Ich weiß noch, vielleicht kennst du das auch noch. Ich habe damals so, als ich 40K gespielt habe, hieß es immer, wenn du einmal im Monat dazu kommst, 40K zu spielen, also 12 Partien im Jahr, dann ist das schon gut.
Ja, das mag stimmen. Also ich merke, ich habe halt deutlich eher mal die Chance, mich abends nach Feierabend irgendwie noch mal eine Stunde oder 2 hinzusetzen zum Malen. Fürs Spielen musst du dir halt richtig Zeit nehmen.
Ja, die Partie in so einem
Ist halt
Tabletop
so ein
dauert
halber
ja.
Nachmittag, so ein halber Tag ist dann halt mal eben durch.
Ja, die dauert ja auch mindestens 1, 2 Stunden, je nach
Je
Spiel,
nach
je nach
Spiel.
und
Genau.
Spielgegner
Guild Ball geht
und
natürlich
Situation.
schnell.
Das
Irgendwelche
stimmt, ja.
Massensysteme kosten natürlich weitaus mehr Zeit, völlig ohne Frage.
So, und jetzt, warte, Infinity spielst du die Yujing?
Genau, das ist die Hauptfraktion und was ich als zweite Fraktion habe, aber die liegen zum Großteil nicht bei mir, sondern die lasse ich bemalen, weil ich die gerne in einem Level haben will, was ich selber nicht leisten kann bisher, sind die Hackeslam. Beide Fraktionen eigentlich weniger ausgewählt, aufgrund bestimmter Einheiten oder wie die sich spielen, sondern weil ich sowohl den Stil als auch das Konzept der Einheiten mag. Das ist der einzige Grund, warum ich die Fraktionen eigentlich mir ausgesucht habe.
Und beim Guild Ball die Butcher.
Bei Guild Ball habe ich momentan die Butcher und da kommt voraussichtlich als zweite Fraktion, weil ich sie stilistisch gut finde, noch die Morticians dazu, die Totengräber.
Und wenn du dir eine Fraktion bei einem Tabletop aussuchst, gehst du dann nach ja, Ästhetik der Figuren oder bist du jemand, der vorher guckt, was für eine Spielweise verlangen diese?
Komplett Ästhetik der Figuren. Die Spielweise gucke ich mir dann an. Das ist bei mir wirklich sekundär. Das erste Ding ist, die Figuren müssen mir gefallen, weil ich bin derjenige, der sie bemalen muss und ich bin derjenige, bei dem sie dann in der Vitrine bzw. dann auf dem Spieltisch stehen.
Und das heißt so, wenn du dann spielst, die Taktik, die passt du, also deine Vorstellung von Taktik passt du der Spielweise der Fraktion an?
Ja, so ein Stück weit. Also ich bin sicherlich kein guter Spieler. Das muss man, also ich bin kein übermäßig erfolgreicher Spieler, weil mir das Gewinnen irgendwie in den meisten Fällen irgendwie einfach egal ist. Um das mal ganz hart zu formulieren. Aber ich versuche mich natürlich schon so ein bisschen, wie spielt sich die Fraktion, daran ein bisschen zu orientieren. Das funktioniert nicht immer, gerade weil ich mich kenne und an ein paar Stellen einfach zu ungeduldig bin und sage, ja, ich habe da jetzt aber irgendwie Bock auf XYZ-Taktik. Ob die jetzt mit dem funktioniert, ist völlig sekundär.
Das kenne ich, das geht mir ähnlich. Ich gehe bei den meisten Spielen auch immer nur komplett nach der Ästhetik. Was, glaube ich, auch ein bisschen dazu führt, dass ich nicht so der super erfolgreiche Spieler bin. Vielleicht ist es aber auch mein taktisches Unvermögen, ich weiß es nicht.
Ja, also ich gehöre da mittlerweile zu den Leuten, die sagen, ob ich jetzt beim Spiel gewinne oder verliere, ist eigentlich für mich völlig zweitrangig. Weil wichtig ist, dass ich mir da irgendwie mit einem Kumpel irgendwie einen schönen Nachmittag habe, irgendwie dem Hobby fröne. Wer dann zum Schluss als Sieger rausgeht, ist, wenn man jetzt außerhalb von Turnieren spielt und Turnierspieler bin ich nicht, ist völlig egal, solange beide irgendwie was davon hatten.
Das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen, ob du Turnierspieler bist, aber
Gar
so
nicht.
überhaupt nicht. Hast du schon mal Turniere gespielt?
Jetzt nach dem Wiedereinstieg nicht, nein.
Aber früher 40K.
Früher 40K, halt im GW-Ladenlokal, habe ich natürlich dann irgendwie, wenn da Ladenturniere waren, habe ich dann mitgespielt. Solange es die zweite Edition mit diesen, wie gesagt, Artillerieregeln gab, war man als imperialer Armeespieler auch gefühlt überdurchschnittlich erfolgreich.
Weil man einfach hinten stehen konnte und alles wegrotzen konnte, was auf der anderen Spielfeldkante wagt, zu
Ja,
nahe zu kommen.
du hast dem Gegner halt, wenn du viel Glück hattest, an ein paar Stellen einfach ein Viertel bis ein Drittel seiner Armee weggeschossen, bevor der auch nur einen Zug machen konnte. Das ist für den Gegner natürlich unglaublich frustrierend. Da macht das Spiel dem natürlich auch keinen Spaß. Hätte es mir an seiner Stelle auch nicht. Aber du warst dann natürlich, wenn du eine ausmaximierte Turnierliste gespielt hast, die genau das ausgenutzt hast, hast du eine sehr hohe Gewinnchance.
Das war einer dieser Sachen, die mich damals von 40K weggebracht haben, weil jetzt gut andere Editionen, bei mir war es nicht die zweite, sondern die vierte, die mit der Kampf um Akraga-Box anfing und dann auch noch die fünfte mit Black Reach. Und da war es aber im Prinzip genau das, dieses, du konntest in der ersten Runde in die Aufstellzone des Gegners reinschießen und ich erinnere mich an einen Abend, Necrons gegen Chaos Marines, erste Runde. Ich gewinne die Initiative, meine Obliberator schießen beim Gegner den Monolithen ab. Und er gibt auf. Nächste Runde, wir bauen wieder neu auf. Er gewinnt den Initiativewurf, er schießt mir in der ersten Runde, ich weiß nicht mehr was weg. Ich glaube, meine Geißel und meinen Land Raider. Und ich gebe auf.
Ja.
Und das waren halt diese 48 Zoll quer über den Tisch schießenden Laserkanonen. Das war halt irgendwie unbefriedigend. Und das war dann auch so mit der Grund, warum ich 40K habe sein lassen.
Ja, genau das hat in der zweiten Edition in meinen Augen halt mit den Imperialen funktioniert. Stellst einen Basilisken hin, 150 Zoll Reichweite. Das ist völlig egal, wo der Gegner steht.
Und wenn er in einem anderen Laden spielt.
Richtig.
So, der GW aus Würzburg hat gerade angerufen, dein Land Raider ist weg.
Ja, also wie gesagt, das war damals für mich okay. Mittlerweile habe ich an der Art zu spielen keinen Spaß mehr, weil ich halt immer noch der Meinung bin, Tabletop ist ein Hobby, was man halt miteinander spielt. Und auch wenn man sozusagen in Ton, in sozusagen auch einen Kontrahenten hat, geht es nicht darum, dem den Tag zu versauen.
Ja, dieses verbissene Spielen auf Sieg war auch noch nie so meins. Und ich glaube, dadurch schlägt sich bei mir auch dieses gesteigerte Desinteresse an Turnieren nieder.
Also um hier trotzdem meine Lanze für Turniere zu brechen, also nicht, dass wir hier an sozusagen
Nein, nein, nein,
vermitteln,
das
Turniere
wollte ich auch
voll
gar
doof.
nicht. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Es gibt viele sehr nette Turnierspieler.
Genau, also die Turnierszene hat auch ihre Berechtigung, weil die natürlich auch ein Faktor ist, der ein Spiel am Leben hält.
Klar.
Wenn Turniere gespielt werden, hast du das Gefühl, die Community ist aktiv, weil es einfach nach außen transportiert wird. Es werden potenziell Leute für ein Spielsystem aufmerksam, was sie einfach nicht kennen vorher. Das gibt es ja durchaus. Und insofern, die Turnierszene hat völlig ihre Berechtigung,
Auf jeden Fall,
weil die
da
eigene
bin ich ganz
Präferenz,
bei dir.
wenn die eigene Präferenz sagt, ja, ist nicht so ganz meins, ist das halt keine Wertung über Turnierspiel und Turnierspieler an sich.
Nein, überhaupt nicht. Das wollte ich dann auch gar nicht zum Ausdruck bringen. Also es ist einfach so,
Dann ist ja.
es ist nicht meine Welt. Und ich habe aber auch noch nicht so viele Turniere gespielt. Aber ich bin halt irgendwie nicht so der Wettkampfmensch.
Das ist ja okay. Also Wettkampfmensch bin ich halt in anderen Aspekten.
Also ich gewinne gerne, so ist nicht. Also auch bei
Das ist ja wieder
Brettspielen
was
oder so.
anderes.
Aber das ist ja wieder was anderes. Das ist ja Erfolgserlebnis und Belohnung. Da sind wir ja auf einer anderen Ebene als jetzt bei Turnieren.
Ja, so ein Stück weit.
So, jetzt die nächste voll investigative Frage. Welche Aspekte des Hobbys sind dir denn neben dem jetzt freundlichen Miteinander am Spieltisch noch wichtig?
Bemalen. Weil das ist das, womit ich gefühlt die meiste Zeit im Hobby verbringe. Das ist also für mich so ein ganz. Also, ich finde es immer schade. Also, dafür sind zu viele Figuren zu schön designt, als dass man die irgendwie unbemalt als Silberlinge oder graues Plastik irgendwie rumstehen haben sollte. Deswegen sehe ich zu. Deswegen sammelt sich, glaube ich, bei mir auch nicht so dieser klassische Computer Pile of Shame, wie die Briten es gerne nennen, an. diese Unmassen an Figuren, die einfach unbemalt irgendwie im Regal oder in der Kiste liegen. Das ist für mich einerseits totes Kapital und andererseits einfach schade drum, weil man hat sie sich ja gekauft, weil man sie schön findet und eigentlich auch bemalen will. Und ich bin ja nun auch so ein Mensch, der völlig schmerzfrei dabei ist, wenn ich es nicht benutze als Figuren, dann wird es halt verkauft. Ich kann mich ja unglaublich gut von dem ganzen Zeug trennen.
So, das denn dann mal so auf so einer Skala von 1 bis 10.
Ja.
Maler. 10 ist viel, 1 ist wenig.
8.
Spieler.
7.
Sammler.
5.
Geländebauer.
Kommt mich völlig aufs System an. Geländebauer 1, weil ich einfach kein Gelände baue. Daran habe ich überhaupt keinen Spaß.
Okay, aber wenn wir jetzt irgendwann so eine Magabotato-Quartett-Edition genau. rausbringen, hätten wir halt gleich deine Werte.
Richtig. Finde ich gut.
Was ist denn so, was war denn im Tabletop dein größter Triumph?
Kann ich nicht sagen, weil irgendwie habe ich sowas nicht gehabt im Hobby. Ich habe jetzt keinen herausragenden Moment, wo ich sage so, boah, das war jetzt irgendwie das beste Ding aller Zeiten, was ich je habe mitmachen können. Habe ich einfach nicht.
Das heißt, du hast auch keine größte Niederlage?
Nee. Nö. Das ist für mich alles so. So weit geht die Liebe zum Hobby nicht, dass ich dann irgendwie so den größten Triumph oder irgendwie die größte Niederlage vom Empfinden her habe.
Okay, schätzt du wirst in 5 Jahren noch im Hobby sein?
Gehe ich momentan davon aus, weil ich merke einfach, dass ich, ja, also zu viel ist das falsche Wort, aber wie viel Spaß ich wieder daran habe, A, an den hobbybezogenen Aktivitäten, B, an der in Deutschland zumindest bei Facebook ja doch recht aktiven Community übers Tabletop-Netzwerk. Und ich habe unglaublich viel Spaß, wieder auf Messen zu fahren. Etwas, was ich früher so im Bereich Rollenspiel, also Pen-and-Paper-Rollenspiel viel gemacht habe, so auf Conventions fahren, auf Messen fahren, das merke ich mittlerweile, dass mir das gefehlt hat. Also diesen sozialen Aspekt, diesen Networking-Aspekt, den liebe ich am Hobby sehr. Also ich brauche kein Hobby, wo ich halt wirklich komplett alleine irgendwie bei mir im Kämmerchen hocke und irgendwie mit den Leuten, die dasselbe Hobby betreiben, eigentlich keinen Kontakt habe.
Also du siehst Tabletop in erster Linie als sehr soziales Hobby an.
Ja, Tabletop ist halt nichts, was du alleine spielen kannst. Du musst dich mit anderen Leuten beschäftigen. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Jetzt hast du es ja eben gerade schon selber angeschnitten, aber du warst, bevor du jetzt für Magabotato News-Redakteur und Blogschreiber warst und natürlich Podcast-Veteran, warst du auch schon mal für Pen-and-Paper-Rollenspieler-Redakteur, ne?
Ja, richtig. Also Rezensent, Redakteur nicht, weil wir auf den Seiten, wo ich aktiv war, jetzt nicht klassisch, wie wir es bei Magabotato machen, News geschrieben haben, sondern das waren wirklich reine Rezensionsportale, wo wir zu einem Zeitpunkt, wo die Verlage noch Printexemplare rausgegeben haben, das ist mittlerweile auch ein paar Jahre her, wirklich also Spielerezensionen veröffentlicht haben, Buchrezensionen, sind da halt teilweise auch auf Messen gefahren, um halt mit den Verlagen ins Gespräch zu kommen, um teilweise natürlich auch vorab irgendwelche Sachen mitbekommen zu können. Die News-Aktivitäten, so wie wir es jetzt bei Magabotato haben, die gab es in dem Bereich nicht.
Hast du aus der Zeit denn noch so eine Art Lieblings-Pen and Paper?
Ja, mein Herz hängt immer noch. Und das wird sich, glaube ich, auf lange Sicht auch nicht ändern. An Shadowrun. Da liebe ich das Setting sehr. Also einerseits, weil ich Cyberpunk mag und B, weil ich auch, wenn sich da die Geister scheiden, diese Kombination aus Fantasy und Cyberpunk wirklich, wirklich mag. Und ich da vorbelastet bin. Ich habe in der Redakteurszeit für den Rollenspielkram habe ich regelmäßig auch Kurzgeschichten für Shadowrun offizielle von den offiziellen Autoren übersetzt, die auch heute noch im Netz zu finden sind. Da komme ich irgendwie emotional auch nicht weg. Da ist eine emotionale Bindung da, die, glaube ich, da auch noch eine ganze Weile halten wird. Und ich habe im Laufe der Zeit durch die Rezension einfach viel zu viele schlechte Spiele gesehen. Das muss man leider so hart sagen.
Hast du, oder du kannst jetzt natürlich sagen, du möchtest keine Namen nennen, aber hast du noch ein Pen and Paper, was du als richtig grottiges Spiel in Erinnerung hast?
Ich überlege gerade, wie das Teil heißt. Das gibt es heute noch, dadurch wäre das ein bisschen gemein.
Ich kann den Namen ja piepen.
Ja, ich gebe zu, ich habe den Namen, glaube ich, echt massiv verdrängt. Aber das war so ein System, da hast du gesehen, die haben sich einfach das Ding aus allem zusammengeklaut, was es so an größeren Sachen auf dem Markt gab. Alles an Fantasy-Systemen hast du in diesem einen Spiel wiedergefunden. Und es war leider schlecht geklaut und schlecht zusammengesetzt als irgendwie neues System. Und dachte, ja, das tut doch nicht Not, Leute. Also seid doch bitte ansatzweise irgendwie kreativ und klaut nicht einfach nur schlecht. Und jammert dann rum, wenn man euch das geklaut haben, unter die Nase reibt in der Rezension.
Das heißt, das, was man heute auch im Videospielmarkt öfters beobachtet, dass Dinge aus Versatzstücken bekannter Marken zusammengesetzt sind, das gab es auch im Rollenspiel.
Ja, das ist im Pen-and-Paper-Rollenspiel deutlich seltener, weil der Markt natürlich viel kleiner ist. Aber ja, das gibt es auch.
Ja, viele Regeln im Rollenspielbereich sind ja auch einfach extrem system- ja, oder Szenario gebunden und einfach dann in jedem Szenario vergleichbaren Typs kommen sie
das meine ich vor. Das meine ich gar nicht, weil das ist okay. Es gibt halt nur einen begrenzten Rahmen, irgendwie, in dem man irgendwie da neue Regeln erfinden kann und man muss das Rad nicht zwingend neu erfinden, wenn eine bestimmte Überlegung funktioniert. Insofern bin ich da überhaupt nicht kritisch, was Verwenden von funktionierenden Regelgerüsten angeht. Aber so dieses Zusammenklauen von Hintergründen, das fällt einfach unter Faulheit, also für mich unter Faulheit der jeweiligen Autoren.
Ich finde, das hängt im Pen and Paper immer so ein bisschen davon ab, so dieses generische Fantasy mit Schwertern, Drachen, Elfen, Zwergen, das ist halt so, wenn du da irgendwie zu spezifisch wirst, dann hast du immer sofort bei DSA oder Herr der Ringe oder wie auch immer geklaut. Oder Herr der Ringe hat ja auch, oder DSA hat ja auch bei Herr der Ringe geklaut oder wie auch immer. Also quasi als Inspiration genutzt. Mhm. Und deswegen finde ich das bei so generischen Fantasy-Settings immer sehr, sehr schwer mit dem sich was Neues einfallen lassen.
Das meine ich gar nicht, aber wenn du Rollenspiel im Endeffekt auf den ersten Blick erkennst, dass jemand Material aus einer der bekannteren D&D-Welten, aus DSA und aus Earthdawn einfach zusammengestückelt hat und du einfach alle Vorlagen recht eindeutig wiedererkennst, dann sage ich mir so, Leute, das war wohl nix, bitte nochmal.
Ah, okay, gut, jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
Das meine ich, also dass ein bestimmtes Genre natürlich genretypische Klischees bedienen will und muss, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist völlig unstrittig und damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber auch in den üblichen Genres gibt es halt Spielraum, was man wie machen kann. Wer da einfach nur faul zusammenklaut, um das mal so hart zu formulieren, der muss dann auch damit leben, dass in der Rollenspielrezension sein Produkt verrissen wird. Ja, aber damit gut. Sind wir ganz weit weg vom Pen and Paper wieder. Vom Tabletop.
Ja, aber es geht ja auch ein bisschen darum, dich kennenzulernen in dieser Folge und weniger ums Hobby. Weil meine nächste Frage wäre nämlich sowieso, was ist in deiner Meinung nach das schönste Hobby neben dem Tabletop?
Zugegebenermaßen, aber da bin ich halt auch völlig subjektiv, Live-Rollenspiel. Weil das betreibe ich auch mittlerweile seit 18 Jahren. Habe ich zu dem Zeitpunkt angefangen, wo ich diese lange Tabletop-Pause eingelegt habe. Und das liebe ich heiß und innig. Da geht auch eine Menge meiner Freizeit drauf, obwohl ich, wenn ich Glück habe, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr dazu komme, irgendwie auf Veranstaltungen zu fahren. Und ich mittlerweile ganz stark auf die Veranstalterseite gewechselt bin. Im Normalfall irgendwie es auch nur schaffe, auf die Veranstaltungen zu fahren, die ich selber ausrichte. Und nicht mal das klappt jedes Mal. Insofern ist das so mein... Also Tabletop nimmt neben dem Live-Rollenspiel dann wirklich so eher den sekundären Platz ein. Das liegt aber einfach an der Zeit, in der ich es jetzt betrieben habe.
Okay. Und hast du ein Lieblingsbuch? Du bist bestimmt ein belesener Mensch.
Ja, ich habe so den einen oder anderen Raummeter-Bücher bei mir im Wohnzimmer stehen. Das ist richtig. Lieblingsbuch. Das würde bedeuten, ich muss mich für eins von den vielen Büchern, die ich mit großer Begeisterung auch immer wieder lese, entscheiden. Und das kann ich nicht.
Du darfst auch gerne jetzt so zwei, drei aufzählen, die dir spontan einfallen.
Ich mag in hohem Maße, da müsste ich mir kurz gucken, wie der Autor heißt. Ich kann mir irgendwie die Buchreihe nicht merken. Ich mag eine Steam-Fantasy-Serie, die noch nicht so alt ist. Da gibt es auch erst 3 Bände. Den Namen reiche ich nach, weil dafür müsste ich jetzt hier
vorne nicht rechnen.
Nee.
Aber Steam, Dreiteiler.
Ja, nein. Eben nicht.
Nee, ich sorge hier vor, dass, falls Half-Life 3 irgendwann mal angekündigt wird, dass dieser
Podcast... Ja, Half-Life 3 confirmed. Schon in Ordnung, Tom. Ist schon okay.
Dieser Podcast muss ein zeitloses Monument sein.
Ich mag im Endeffekt ein Buch der klassischen Literatur, nämlich der Graf von Monte Cristo.
Ach, echt?
Ja. Ich liebe dieses Buch.
Das ist ja toll, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein Lieblingsbuch, würde ich sagen, der Graf von Monte Cristo.
Schön.
Das ist ja sehr schön.
Ja, nee, also das ist ein Buch, was ich heiß und innig liebe. Da musste ich mich damals, als ich irgendwie mich das erste Mal damit befasst habe, wirklich erstmal irgendwie reinfinden. Aber ich glaube, ich habe versucht, das Buch mit 11 Jahren das erste Mal zu lesen, weil es irgendwie ein tolles Cover hatte und im Schrank meiner Eltern stand. Und mit 11 Jahren steigst du da halt nicht durch.
Nee, da ist es verwirrend. Aber der Graf von Monte Cristo ist so, das habe ich tatsächlich recht spät gelesen. Irgendwie so 2009 rum. Das weiß ich auch nur so genau, weil das zu einer Zeit war, wo wir im Dänemark-Urlaub waren, um eine Woche lang Pen and Paper zu zocken. Immer abends an den Tisch, ja. Tagsüber irgendwas unternehmen, machen, wie auch immer. Jeder macht sein Ding und abends halt DSA.
Ja.
Und dadurch habe ich dann auch die Idee bekommen für, ich glaube, mit meinen absoluten Lieblingshelden, den ich immer noch gerne mal weiterspielen würde. Der war nämlich ein Scharlatan, der auf einer Gefängnisinsel unschuldig festsaß.
Ja. Woher kommt bloß dieses Konzept?
Und der, dadurch, dass er den Vorteil verschleierte oder verhüllte Aura, oder wie das heißt, hat, halt nicht als Magier enttarnt wurde und deswegen ihm die Flucht überhaupt erst gelungen ist. So, und der war natürlich ganz stark an Edmond Dantès angelehnt, ja. Nur halt wesentlich raffgieriger. Dantès ist ja, eher Dantès so ein Rachegetriebener.
Ich wollte sagen, das ist ja eher so der Racheengel. Ja. Ein zweites Buch, was ich sehr mag, auch wenn es pure altstalinistische Propaganda ist, und zwar in Reinform.
Das Kapital.
Nee, das ist keine stalinistische Propaganda.
Das ist marxistische.
Das ist nicht mal Propaganda, weil das eigentlich ein Sachbuch ist. ich lese immer mal wieder, wie der Stahl gehärtet wurde. Das ist halt wirklich aus den 20er, ich glaube in den 20er Jahren geschrieben worden, also wirklich stalinistisch, leninistisch, Aufbau der Sowjetunion. Und der Held ist natürlich so dieser glühende Verfechter des Kommunismus und nichts geht drüber. Man könnte sagen, ein furchtbares Machwerk, aber ich lese es trotzdem gerne, weil es einfach gut geschrieben ist.
Ach so. Nicht, weil du Kommunist bist.
Nee, ich bin zwar ein DDR-Kind und bin in Anführungsstrichen zum Glück alt genug, um die Wende bewusst erlebt zu haben hier in Berlin. Aber dem Konzept Kommunismus kann ich nur sehr wenig abgewinnen, weil ich einfach nicht glaube, dass es mit dem Menschen an sich funktioniert. Der Mensch an sich ist einfach nicht gut. Wir sind keine per se guten Kreaturen.
Oh, da würden dir jetzt viele Leute, unter anderem ich, widersprechen.
Das ist okay, dass du mir da widersprichst, aber ist halt so. Also ich halte den Menschen nicht per se für gut, weil der Mensch ist per se erstmal Egoist und sieht zu, dass er selber klarkommt.
Weißt du, wie ich die Wende wahrgenommen habe?
Gar nicht, weil du zu jung bist.
Das Einzige, was ich von der Wende noch weiß oder von der Nacht, ist, dass ich wohl als Vierjähriger immer im Wohnzimmer gestanden habe und gesagt, warum gucken wir den ganzen Abend Nachrichten?
Ja.
So habe ich tatsächlich die Wende wahrgenommen.
Ja, nee, ich war 10 Jahre alt. Meine Eltern waren beide im Staatsdienst. Und dadurch waren natürlich wir da in einer Art emotional auch, also meine Eltern emotional involviert, wie das natürlich irgendwie viele Westdeutsche zum Beispiel gar nicht sein konnten. Für die war das zwar spannend, aber da war natürlich kein emotionaler Bezug da, zumindest bei den meisten Westdeutschen würde ich das jetzt unterstellen.
Na, ich glaube, wenn du im Staatsdienst von der DDR warst, dann haben in der Nacht auch eine Menge Zukunftsängste bei dir zugestanden, weil du überhaupt absolut nicht wusstest, wie es für dich weitergeht.
Und also bei mir war das auch so, bei mir in der Familie, also das Leben für meinen leiblichen Vater ist also wirklich auch komplett zusammengebrochen. Der hat sich im Endeffekt, so hart das klingt, von der Wende nie wieder erholt, beruflich. Bei meiner Mutter war das anders. Meine Mutter hat vorher im akademischen Bereich gearbeitet und die hat sich dann selber am Schopf gepackt und wirklich in einer Art sich eine Karriere aufgebaut, wo ich sowohl als Sohn als auch als jemand, der mittlerweile da auch ein Stück weit objektiv hingucken kann, wirklich nur den Hut ziehen kann. Aber klar, das war für mich, also weil das meine Eltern ganz stark persönlich betroffen hat, war es natürlich auch für mich spannend als Knirps, der natürlich die Tragweite der Ereignisse überhaupt nicht nachvollziehen konnte, aber der mitgekriegt hat, irgendwas Wichtiges passiert da. Das
Ja.
ist so, es ist schon spannend, wenn man so Zeitzeuge von Dingen ist, die mittlerweile irgendwie in Geschichtsbüchern stehen und anscheinend wichtig sind.
Ja, ich glaube schon, das ist so, es ist so ein bisschen, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, es ist so ein bisschen so, wie das jeder heutzutage halt auch einfach weiß, wo er war am 11. September 2001.
Ja,
So,
genau.
das weiß einfach jeder. Und so jeder, der es aktiv miterlebt hat, weiß auch noch, wo er am 9. November 1989 war.
Ja, also ab einem gewissen Altersschwelle genau.
Das war doch der Mauerfall, ne? Ich kriege das immer ein bisschen durcheinander.
Ja, kommt hin.
November war der Mauerfall, und Oktober haben sie nur den Tag der
Ja,
Wiedervereinigung hingelegt.
Oktober ist dann Wiedervereinigung. Das ist ja dann nicht 89 gewesen.
Ja, ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man jetzt den Tag der deutschen Einheit nicht unbedingt auf den Tag des Hitler-Ludendorff-Putsches packt.
Könnte man so sehen.
Oder die Reichspogrom, nach der ja auch am 9.
Ja,
November
nee,
war.
das ist keine gute Kombination an Ereignissen.
Ist gut, dass man sich da ein anderes Datum ausgesucht hat.
Richtig.
So,
Gut.
Lieblingsbücher haben wir.
Haben wir abgehakt.
Ist ja lustig, dass wir da beide den Grafen von Monte Cristo haben.
Ist halt ein gutes Buch.
Lieblingsfilm.
Das ist ähnlich schwer wie mit Büchern. Ich habe momentan, also im Bereich ruhige Filme, über die man nachdenken muss, habe ich einen ganz klaren Favoriten.
Sag an.
Einen Film, den aber fast, also den wirklich nur sehr, sehr wenig Leute kennen, The Man from Earth. Ich glaube aus den 90ern noch. Wird vermutlich von unseren Hörern kaum jemandem was sagen. Dreht sich um die Frage, was wäre, wenn es jemanden, wirklich einen Menschen gäbe, der wirklich real und sterblich wäre und der die komplette Menschheitsgeschichte miterlebt hätte.
Aha.
Und der aber nie sich irgendwie aufgeschwungen hat zum obersten Anführer oder sowas. Der aber eben, weil er nicht sterben kann, in alle möglichen Ereignisse in irgendeiner Form involviert war. Unglaublich spannendes Konzept, weil das auf im Endeffekt das Setting ist eine Reihe von Universitätsprofessoren, von denen einer gekündigt hat und wegzieht und die sich sozusagen eigentlich treffen, um mit ihm noch was zu trinken und ihn zu verabschieden. Und dann kommt irgendwann diese Diskussion auf und diese Frage auf. Und er fängt an zu erzählen und erschüttert halt diese Weltsicht dieser Professoren, für die eigentlich alles so in ganz klar geregelten Bahnen und auch Geschichte eine ganz klare Sache ist, wirft er völlig aus den Angeln.
Ich muss dich aber korrigieren, der Film ist von 2007.
2007? Oh,
Ja, es waren
okay.
90er dieses Jahrtausends.
Ja, gut. Gut,
Nee,
dann
aber habe ich tatsächlich vorher noch nie was von gehört, aber
ich kann ihn nur empfehlen. Also wenn man Zeit sich dafür nehmen will, das ist kein Film, wo man so irgendwie so mit einem Bierchen sich den jetzt irgendwie so nebenbei anguckt als Actionfilm, sondern das ist ein Film, den muss man sehr bewusst sehen und der irgendwo auch, wenn man ihn mit den richtigen Leuten anguckt, auch unglaublich zum Philosophieren anregt. Also danach fängt man dann an, das Bier auszupacken und irgendwie über die Ideen, die dieser Film transportiert, zu reden.
Ja, das klingt nach einem Film für mich. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der Freund von Action-Kino.
Ich kann Action-Kino gut haben. Deswegen ist so bei den. Also bei Action-Kino habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich verschiedene Favoriten habe. Da ist die Auswahl deutlich schwieriger.
Vielleicht habe ich aber auch einfach eine andere Definition von Action-Kino. Was ist denn dein Lieblings-Action-Kino-Film?
Das ist, wie gesagt, relativ schwierig, das zu mischen, weil einerseits fällt für mich unter Action-Kino der letzte Flug der Serenity, also Firefly. Der Kinofilm dazu. Das ist für mich Action-Kino mit einer gut erzählten Geschichte. Was als Action-Film für mich hervorragend funktioniert hat, war der erste Kick-Ass-Film. Das ist so von den neueren Kinoproduktionen.
Ja.
Sehr zu empfehlen. Ein grandios, also ja, es ist kein Action-Film, auch wenn er sehr, an ein paar Stellen sehr gewalttätig ist. Full Metal Jacket halte ich für einen großartigen Film.
Full Metal Jacket ist ja wohl kein Actionfilm.
Nee, er hat sozusagen, ja gut, der fällt unter Antikriegsfilm, ist richtig. Bloß weil Action drin ist, fällt er nicht unter Action, ist das nicht zwingend ein Actionfilm, da hast du recht.
Also Full Metal Jacket ist für mich eine der besten wie heißt es, Parabeln, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Also ist
Ja, doch, da hast du nicht ganz unrecht.
ein großartiger Film.
Das auf jeden Fall, das völlig ohne Diskussion. Und dann gibt es zwei Filme, die ich heiß und innig liebe, obwohl sie keine, also nicht im klassischen Sinne Actionfilme sind. Einmal Four Rooms. Keine Ahnung, ob dir der irgendwas sagt.
Ja, natürlich.
Gut, dann brauche ich dir ja nichts erklären und an unsere Hörer, wer den Film nicht kennt,
vier Kurzfilme,
sucht im Internet,
ja,
vier unter anderem, ja, sprich du weiter, Entschuldigung.
Die über, ja, ja, vier Kurzfilme, die über eine einzige Person, nämlich einen Hotelpagen, in der Silvesternacht miteinander verbunden sind. Er heißt halt Four Rooms, weil er erlebt vier weil Dinge mit Gästen von einem bestimmten Zimmer. Und der Clou ist, jede dieser Episoden ist von einem anderen Regisseur. Eine ist von Quentin Tarantino, eine ist von Robert Rodriguez.
Ja.
Und die anderen beiden kann ich mir immer nicht merken.
Ich auch nicht. Das geht jedem, der diese, den ich kenne und der den Film kennt, so, ja, das ist doch das mit dem Rodriguez und dem Tarantino. Ja, und wer sind die beiden anderen, weiß ich nicht mehr.
Weißt du was, ich gucke das jetzt nach. Ich sag jetzt einfach, ich tippe jetzt einfach Stanley Kubrick und Oliver Stone. Und es sind Allison Anderson und Alexander Roxville.
Okay, sagen wir beide nichts.
Nee, mir auch nicht.
Ist dann wohl so. Nein, also das ist ein großartiger Film und unglaublich hochkarätig besetzt, selbst für kleine Nebenrollen.
Ja.
Also total gut.
Ja gut, er ist jetzt nach Pulp Fiction gekommen, also 95. Ja. Und Pulp Fiction war ja, glaube ich, 94. Und dementsprechend kannten Rodriguez und Tarantino halt auch schon so Leute wie Tim Ross oder Bruce Willis oder Antonio
Banderas. Das ist natürlich richtig, genau. Aber um sozusagen meinen zweiten und damit letzten, für heute Abend letzten Favoriten auszupacken, ist ein Film, der an vielen Stellen nicht funktioniert, weil er versucht, in einen, ich glaube, 100-Minuten-Film drei komplette Romane zu packen, ist Alatriste. Da habe ich wieder so den Bezug Live-Rollenspiel bzw. Living History, weil das der Film ist, der Kriegführung im 17. Jahrhundert wunderschön aufwendig abbildet. Also wirklich Pikengevierte gegen Kavallerie mit Musketieren dazu. Wirklich schön gemacht. Die Kostümausstattung ist wirklich schick. Aber abgesehen von sozusagen der Anfangsszene und der großen Schlussszene funktioniert dieser Film leider nur sehr eingeschränkt, einfach weil sie versuchen, viel zu viel Handlung in viel zu wenig Zeit zu packen.
Das ist häufig das Problem von Kinofilmen, die
ja, also das mehrere ist ein,
Bücher zusammenzufassen.
Ist ein Historienschinken par excellence, von Spanisch produziert, ein wirklich schöner Film und ich kann von mir behaupten, ich besitze eine Requisite aus diesem Film für meine historische Darstellung.
Den Schnurrbart des Hauptdarstellers.
Nein, ich habe nicht Viggo Mortensen überfallen und ihm den Schnurrbart abgesägt. Der spielt nämlich in diesem Film die Hauptrolle.
War das vor oder nachher der Ringe?
Das ist danach gedreht. Das ist später gedreht worden.
Ich erinnere mich nur noch an diesen anderen Film mit Viggo Mortensen, Hidalgo oder so, wo er diesen Reiter
spielt. Hidalgo, wo er den Reiter spielt, ja.
Ja, den habe ich aber auch nicht gesehen.
Nee, also Alatriste ist für Leute, die Spaß haben an aufwendigen Kostümfilmen, ist der wirklich sehenswert? Wer sich eine gute Romanverfilmung erhofft, der wird leider enttäuscht. Muss man bedauerlicherweise so. Also, wer die Originalromane kennt, auf denen das basiert, der denkt, nee, das habt ihr verkackt. Aber es ist einfach an ein paar Stellen sehr bildgewaltig und auf jeden Fall ein schöner Film.
Das denke ich immer sehr häufig und sehr oft bei jeglicher Verfilmung vom Grafen von Monte Cristo.
Ja.
Weil die auch immer versuchen, dieses Mammutbuch in einen 90-Minuten-Film zu pressen. Und eigentlich sollte es für den Grafen nochmal eine richtig schöne Verfilmung als Serie geben.
Als Serienformat wäre das super. Weil da hätten sie die
Zeit.
Ja
auch, es gab ja auch diese vierteilige Romanverfilmung, also vier Spielfilme mit Gérard Depardieu.
Richtig.
In den 90ern. Genau. Das ist ja somit die
als er noch kein fetter Landesverräter war. muss man ja leider so hart formulieren.
Ja. Nee, aber das ist tatsächlich die einzige Fassung, die ich, glaube ich, noch nie gesehen habe von dem Film.
Okay.
Und ich habe mittlerweile echt eine Menge gesehen. Ich war jedes Mal herber enttäuscht, weil das Buch halt so toll ist. Aber deswegen, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das dann für dich in Alatriste ist.
Ja, insofern, also das ist für mich ein Film, wo ich ganz klar sage, deutliche Empfehlung zum Angucken und die Requisite, die ich habe, ist eben nicht Viggo Mortensens Schnurrbart, auch wenn er in diesem Film einen grandiosen Schnurrbart hat, sondern ich habe mir einen Apostelbandolier aus der Filmproduktion besorgen können. Also wenn man für die Leute, die historisches Tabletop spielen und irgendwie Figuren für den 30-jährigen Krieg haben, das ist dieser Ledergurt, den die über der Schulter tragen, wo diese kleinen Pulverkartuschen dranhängen. Davon sind 90 Stück für diesen Film produziert worden, künstlich gealtert. Das Zeug sieht also wirklich so aus, als ob es 200 Jahre alt wäre, nur gut gepflegt. Und so ein Teil habe ich jetzt für meine historische Darstellung und das Teil gebe ich nie im Leben her.
Ich habe gerade mal nebenher geguckt,
ja,
woher man die beiden anderen Regisseure von Four Rooms kennen kann.
Und zwar?
Der eine ist eigentlich relativ unbekannt und hat seit 2010 keinen Film mehr gemacht. Und davor auch schon 8 Jahre nicht. Und der andere, den kennt man wahrscheinlich am ehesten noch davon, weil der 4 Folgen Sex in the City Regie geführt hat.
Okay, das bedeutet, die haben im Grunde genommen, haben sie Four Rooms gedreht und danach waren sie nie wieder von Relevanz.
Nicht wirklich, nee.
So, wenn man das mal so hart runterbricht.
Und auch vorher nicht. Es wäre mal interessant rauszufinden, warum jetzt ausgerechnet die beiden mit Rodriguez und Tarantino in den Film.
Vielleicht waren es einfach nur privat irgendwie befreundet und haben gesagt, ey, lasst uns das mal machen. Das wäre vermutlich die einfachste Erklärung.
Tarantino war jetzt ja in den 90er Jahren auch noch nicht Tarantino, ne? Das ist ja so, ne? Pulp Fiction war natürlich ein riesiger Erfolg, auch wenn er nur einen Oscar gewonnen hat. Und aber weißt du, Reservoir Dogs war gerade 3 Jahre her. Von daher. Ja. Und auch Rodriguez war ja damals gerade. Ich glaube, da war gerade mal El Mariachi draußen. Ich weiß noch nicht mal, ob da Desperado schon draußen war.
Desperado war noch nicht draußen. Obwohl, Moment, ich überlege gerade, El Mariachi, war El Mariachi nicht der zweite Film?
Nein.
Nee, Once Upon a Time in Mexico war der danach.
Genau, 95 war Desperado, was ja im Prinzip mehr oder minder eigentlich nur ein
Remake der Original
El Mariachi ist. Wobei auf El Mariachi angespielt wird, also da ist die Zeitlinie ja ein bisschen verschwommen. Genau. Und ja gut, und Once Upon a Time in Mexico, das war ja wesentlich später und der war auch echt schlecht.
Der war nicht gut, aber der fällt unten in die Kategorie kein guter Film, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam.
Ja.
Weil er so überdreht war.
Ja, er war total überdreht und Johnny Depp und Antonio Banderas, die sich da gegenseitig die Show stehlen, also.
Okay, das hatte an der Stelle für mich so ein bisschen seine Berechtigung.
Ja, aber da war sogar Machete der bessere Film.
Ja, gut. Aber ich meine, das war der große Durchbruch für den Machete-Darsteller, Once Upon a Time. Der war ja schon bei Desperado.
Der war Desperado schon dabei, da war ja der Messerwerfer.
Genau. Also ab dem Zeitpunkt hat Danny Trejo ja angefangen, irgendwie Rollen zu kriegen, wo man ihn auch erkennen sollte, mit seinem vernarbten Gesicht.
Ja, wobei er natürlich schon auf die Rolle des mexikanischen Gangsters.
Ja, kommt er auch nicht raus.
Er ist ja auch ein mexikanischer Gangster.
Wollte sagen, er hat im Knast gesessen, hat er entsprechend Tätowierungen und die Narben.
Ja, also.
Das ist für sich per se schon okay, dass er diese Rollen hat.
Ein absoluter Charakterdarsteller sozusagen.
Ja, der ist halt auf diese Rollen festgelegt, aber ich glaube, er lebt das halt auch.
Ja, kann gut sein. Er stellt auf jeden Fall einen Charakter dar.
Ja.
Er ist jetzt nicht gerade, doch, weil er ist der Daniel Day-Lewis der mexikanischen Mafia-Filme.
Ja, könnte man so sagen.
Okay, reden wir noch mal kurz über Musik.
Lass uns über Musik reden.
Hast du ein Lieblingsgenre? Hast du irgendwas, was du jederzeit hören kannst?
Nicht mehr. Also dafür kann ich zu viele Genres mittlerweile hören. Das klingt bescheuert, ist aber so. Also ich war lange Jahre der absolute Metalhead, inklusive langer Matte etc., wie sich das gehört, Kutte und der ganze Schmonzes. Mittlerweile kann ich zu viel unterschiedliche Sachen, also im positiven Sinne zu viel hören. Ich kann mittlerweile mit Klassik was anfangen, ich kann mit Jazz was anfangen, ich kann mit Blues was anfangen. Ich kann aber genauso gut irgendwie auf ein Metal-Konzert in der Moshpit abdrehen. Das hat alles für mich so seinen Platz musikalisch. Insofern kann ich nicht sagen, dieses oder jenes Genre ist so das Genre, was ich am meisten liebe. Dafür gibt es zu viel gute Musik. Ganz hart formuliert.
Verstehe. Hast du denn einen Künstler, also irgendeinen Musiker, den du jetzt wie bei den Filmen und Büchern irgendwie herausstellen kannst?
Puh. Also Künstler im Sinne von Komponist, ja. Und zwar Hans Zimmer als Soundtrack-Komponist.
Echt jetzt?
Ja.
So diese Soundtracks, die alle gleich klingen?
Ja, diesen völligen übertriebenen Bombast. Ich überlege gerade, wie der Komponist hier heißt, der damals den Conan-Film-Soundtrack gemacht hat, also den Conan-Film mit Arnie, den ganz alten. Das ist... Du weißt, wen ich meine, ne?
Ja,
Braucht man nichts weiter sagen, ne?
Das Problem ist ja, dass ich die Filme nie gesehen habe.
Ja, stimmt, du hast ja diese Filme nicht gesehen, aber den Soundtrack kennt man ja irgendwie trotzdem.
Aber du meinst jetzt Conan der Barbar?
Ja, genau, den allerersten, den mit Arnie.
War das der Polydorus?
Basil Polydorus.
Polydorus, ja.
Genau, also das ist auch... Also das ist für mich jemand, der auch wirklich einfach ein unglaublich gutes Gespür für szenisch passende Musik hatte, an der ich also wirklich auch sehr, sehr viel Spaß habe jedes Mal. Und ich bin mittlerweile, habe ich sowieso völlig verloren, was diesen Soundtrack angeht. Freunde von mir haben dieses Jahr geheiratet und sie haben als Hochzeitswalzer das Love-Theme aus Conan der Barbar verwendet.
Haben Sie denn wenigstens auch so eine Kurnenhochzeit mit nacktem Oberkörper?
Nein, haben Sie zum haben Sie nicht. Das ist auch gut so, dass Sie das nicht haben. Also das hatte einen schönen Effekt auf uns als Hochzeitsgäste, weil wir da standen so, wir kennen diese Melodie. Großes Gegrübel in allen Gesichtern, bis dann bei einem, du konntest zusehen, wie bei einem in der Truppe so die Glühbirne über dem Kopf anging, so bing. Das ist doch Conan. Und wie irgendwie Sekunden später bei allen möglichen anderen Leuten das in dem Moment anging, damit hat dieses Pärchen natürlich alles richtig gemacht, weil niemand von uns aus dem Freundeskreis kann je wieder Conan gucken als Film oder diesen Soundtrack hören, ohne an die Hochzeit der beiden zu denken. Und das ist natürlich eine super Sache.
Eingebrannt für alle Ewigkeit.
Ja. So. Insofern, das ist für mich so einer der Leute, wo ich sage, großartige Musik, mit viel Herzblut geschrieben und nicht aus der Retorte.
Ja. Und jetzt eine spontane Frage, weil sie mir gerade noch einfällt. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Ja, gut. Gregor, habe ich irgendwas vergessen?
Ich wüsste nicht was. Mir fallen keine Fragen an mich selber ein. Ich weiß ja schon alles über mich. Insofern...
Ja, aber hätte sagen können, dass du jetzt unbedingt noch irgendeine Sache erzählen willst.
Ich liebe gut gemachte Hörspiele. Also egal, ob Radio-Comedy, die Leute, die Radio-Comedy und aus dem norddeutschen Raum zu schätzen wissen, warum ich da jetzt drauf komme, als auch wirklich gut gemachte, richtige Hörspiele. Also ich bin niemand, der Hörbücher mag, obwohl das ja so der heiße Scheiß ist momentan. Mich erreichen irgendwie Hörbücher nicht, weil irgendwie dann das kann ich nicht nebenbei hören und irgendwas anderes machen. Also ich kann zum Beispiel nicht Hörbuch hören und malen. Hörspiel hören und malen geht.
Was ist mit Podcast hören?
Das funktioniert hervorragend. Zumindest bei mir. Und insofern, wer sich mit Radiocomedy befasst und wirklich gute Radiocomedy mal reinhören will und sie vielleicht noch nicht kennt, das geht vor allen Dingen an unsere süddeutschen Hörer. Ich bitte um Fragen in den Kommentaren, damit wir das dort auflösen können.
Und dann, wenn du Hörspiele sagst, meinst du dann tatsächlich sowas wie drei Fragezeichen, TKKG oder?
Drei Fragezeichen, jein. Das kann ich ab und an hören, aber das geht mir irgendwie, das hat sich nicht weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Das ist halt, funktioniert halt immer noch nach demselben Schema wie vor 20 Jahren.
Ja, das kann ich, die Kritik kann ich nachvollziehen, ja.
Bei mir sind es dann, also ich bin wieder ins Thema Hörspiele reingekommen über eine Hörspielreihe, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt.
Offenbarung 23?
Richtig.
Ja, habe ich noch nie gehört, aber kenne ich wohl vom Namen.
Ja, hat dafür gesorgt, dass Freunde von mir vor Jahren, die mich dann irgendwie mal eine Woche in Berlin besucht haben für ihre Hochzeitsreise und bei mir gewohnt haben in der Zeit, die genau dieselbe Hörspielreihe gehört haben, die dann überlegt, was bringen wir dem Gregor als Gastgeschenk mit? Er ist kein Kaffeetrinker, also ist sozusagen Kaffee, der zu der Hörspielfolge zum Thema Kaffee passt, keine kluge Idee, das lassen wir. Aber der Gregor trinkt doch Whisky, dann bringen wir ihm einfach den Whisky mit, der in der einen Hörspielfolge eine Rolle spielt. Und daraufhin habe ich einen wirklich guten Whisky von denen bekommen. Ach, den ich jetzt irgendwie auch jedes Mal aufmache, wenn ich eine neue Folge von der Hörspielreihe höre.
Ja, wie passend.
Ja, der hält sich auch seit Jahren, weil ich ihn nur in kleinen Mengen trinke.
Hast du die Edition 2000 von John Sinclair gehört?
Ja, teilweise. Nicht vollständig, aber teilweise.
Ja, ich auch noch nicht vollständig, aber ich habe jetzt gerade wieder angefangen.
Ja, ist auch, kann man auch nicht meckern. Das taugt schon.
Ich weiß nicht, ich finde Hörspiele ist fast so eine Sache, mit der muss man irgendwie ein bisschen groß geworden sein. Also ich habe als Kind sehr, sehr viel Hörspiel gehört. Und
geht bei mir. Also ich habe Hörspiele, glaube ich, erst nach der Wende für mich entdeckt, obwohl es in der DDR einen durchaus aktiven Hörspielverlag gab.
Ja, aber in den Hörspielen ging es ja nur drum, wie die jungen Pioniere mit ihren blauen Hemden.
Ja, weniger. Weniger. Nee, aber ich kann zum Beispiel mit vielen von diesen klassischen, ja auch so langlebigen Hörspielreihen, wie eben drei Fragezeichen, kann ich so gar nichts anfangen. Also wo ich sage, das ist für Heranwachsende sicherlich nicht unspannend, wenn die damit aufwachsen. Aber es ist halt ich empfinde es im Gegensatz zu vielen Fans der Reihe, nicht als ein Hörspiel, was für mich als Erwachsenen funktioniert.
Ich glaube, ich bin immer noch, also ich bin vor allem immer noch ein Drei-Fragezeichen-Fan, weil die mich einfach mein ganzes Leben begleiten. Ich weiß durchaus um die Stagnation in der Handlung. Ich finde das auch sehr, sehr schade. Ich bin auch einer von denen, die es zum Beispiel sehr, sehr betrauern, dass die Freundinnen von denen wieder rausgeschrieben wurden, weil sie ja nicht ankamen. Und mittlerweile empfinde ich halt, wenn ich eine neue Folge höre, auch so, jetzt geht das Klischee wieder los und am Ende ist es doch wieder. Also es gibt ja so ein paar Elemente, die in jeder Drei-Fragezeichen-Folge irgendwie auftauchen. Das ist erstmal geht es höchstwahrscheinlich um Kunstdiebstahl oder ein Einbruch unter Vortäuschung eines übernatürlichen Wesens, das es natürlich nicht gibt.
Ja.
Zweitens, Justus hat spätestens in Minute 30 kapiert, was Sache ist, lässt die anderen aber im Dunkeln tappen. Drittens, der Bösewicht wird am Ende konfrontiert und hat ganz überraschend eine Waffe.
Genau, sie sind nie darauf vorbereitet, dass die üblen Typen irgendwie Knarren haben könnten.
Und viertens, natürlich kommt im letzten Augenblick die Polizei und Inspektor Cotter und rettet ihnen den Tag.
Ja.
Und es gibt nie eine stationäre Geiselsituation. Also, aber trotzdem, ich glaube, deswegen bin ich halt bei drei Fragezeichen immer noch ein Fan, weil, ja.
Das, was sie machen, machen sie gut.
An die höre ich
Das
halt
muss
einfach auch seit
man,
25 Jahren.
ja,
Und
da ist natürlich viel, viel Kindheitsnostalgie, die da drin steckt.
total,
Die
gerade wenn
hat
ich
es
die
bei mir
alten
halt
Folgen
nicht.
höre.
Also,
Ja.
diese Form der Nostalgie habe ich halt einfach nicht. Dadurch, glaube ich, erreicht mich das auch nicht in dem Ausmaß.
Ich stelle mir gerade wirklich so eine DDR-Version von den drei Fragezeichen vor, so die drei Jungpioniere oder so.
Keine Ahnung, dafür war ich dann wieder zu jung, um mich da mit dem Thema zu befassen. Ich bedauere zugegebenermaßen bis heute, dass die Wende 89 kam, weil 1990 hätte ich noch das rote Themann-Pionier-Halstuch bekommen.
Das tut
Ich
mir
habe
so
nur das
leid für
blaue
dich.
Jung, ich habe nur das blaue Jungpionier-Halstuch bekommen. Vom blauen FDJ-Hemd rede ich ja schon gar nicht.
Ganz ehrlich, wenn irgendjemand von euch da draußen noch ein blaues FDJ-Hemd und
Was mir passt.
das Ernst-Thälmann-Tuch hat, ne? Eine E-Mail an Tom mit meinem Moderator, ich leite das entsprechend weiter. Einfach nur, weil ich Gregor mit diesem roten Halstuch sehen will.
Dann braucht der, also gut, ein weißes Hemd zu kriegen, ist ja zum Glück nicht das Problem. Das, sozusagen, dass das dazu passt, das lässt sich ja arrangieren. Daran würde es sozusagen nicht scheitern. Und dann kriegen wir auch ein Gregor Themann Pionier Reenactment hin.
Ja, ich freue mich drauf, wenn du dann vor uns stehst. Allzeit bereit.
Genau, nein, 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 allzeit bereit ist völlig falsch. Seid bereit, immer bereit.
Ach so, entschuldige.
Ja.
Ich bin ja Wessi.
Ja, siehste.
Aber 4 Jahre, als die Mauer gefallen ist, also richtig Wessi bin ich auch nicht.
Ah, doch schon.
Sagen wir mal so, ich hatte einen Kassettenrekorder und drei Fragezeichen auch vor der Wende.
Ja, siehste, also Messi. Gut, nee, aber ich habe ansonsten sozusagen zu meiner Personalie nichts weiter beizutragen.
Ja, ich denke, wir haben dir jetzt auch erstmal für die nächsten Jahre wieder genug Aufmerksamkeit gewidmet.
Ja, ich darf jetzt wieder in den Keller, ich weiß.
Ja, nimm mal die Kette und geh in den Keller News machen.
Tschüss.
Gregor, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und ja, bis zum nächsten Podcast.
Bleibt vermutlich nicht aus.
Also, macht's gut da draußen.
Tschüss.